In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Heute bei mir zu Gast ist eine Frau, bei der sich die meisten vermutlich sofort an feuerrote Haare erinnern und genauso wie ich trotz damals noch vorhandener Kondition vor Spannung und Glück völlig außer Atem waren. Mit Lola Rent feierte sie ihren internationalen Durchbruch. Anschließend ist sie mit Matt Damon geflüchtet, hat Johnny Depp geknutscht und mit Elijah Wood geflirtet. Sie wandelt filmisch problemlos zwischen den Genres und jetzt auch zwischen den Jobs. Mit einem Stummfilm gab sie ihr Regiedebüt und ist auch als Buchautorin bekannt geworden. Nun hat sie erneut den Schritt hinter die Kamera gewagt und bringt am 29. Juli ihren ersten Spielfilm in die Kinos. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Herzlich willkommen, Franka Potente. Moin.
Hallo Steven, hallo, grüß dich.
Ich freue mich sehr, Franka, dass du dabei bist. Und gleich die erste Frage. Welches ist dein Lieblingsfilm, wenn du einen benennen müsstest und dürftest? Oder gibt es da mehrere?
Da gibt es sicher mehrere. Ich mag den Film, ich weiß jetzt, ich habe manchmal nur die englischen Titel. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch sind. Ich mag ja gerne Meet the Parents. Da gibt es mehrere von, mit De Niro, Dustin Hoffman spielt.
Und Ben Stiller.
Ben Stiller ist lieb. Ich habe bestimmt das Thema gesehen. Eine andere, mehr so eine...
Aber warte mal, lass uns direkt über den Film sprechen. Also du hast ja schon gesagt, es gibt mehrere. Der erste ist rausgekommen zur Jahrtausendwende und heißt auf Deutsch Meine Braut, ihr Vater und ich. Wieder ein großartiger deutscher Filmtitel. Meet the Parents ist sehr viel klarer und sehr viel straighter. Was hat dir an dem Film besonders gut gefallen oder warum kannst du immer noch so herzlich drüber lachen, wenn du ihn siehst?
Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Ich finde halt die Charaktere total lustig, diese kauzigen ältere Leute. Ist das denn Hoffmann im ersten auch drin? Ja, ne? Nein, da lernt er ja erst.
Mit Barbara Streisand, ne?
Ja, genau. Aber das ist der zweite, der ist auch super. Nee, im ersten lernt er ja De Niro kennen, ne? Und wird da vorstellig irgendwie als möchte seine...
Ja, genau, weil er hat seiner Frau, gespielt von Terry Polo, das ist ja Ben Stillers zukünftige, einen Antrag gemacht. Und dann muss man ja klassischerweise sich auch den Eltern mal präsentieren.
Ich finde einfach, was Humor angeht, bin ich relativ einfach gestrickt, glaube ich. Also so, ich glaube, dass man jedes Comedy-Prinzip auf mich anwenden kann. Ich finde es lustig. Also das ist ja schon auch so ein bisschen so, da rutscht einer auf der Bananenschale aus mäßig, ne? So Screwball eigentlich, diese Filme. Keine Ahnung, ich finde es total lustig. Ich finde das in Kombination mit diesen Schauspielern einfach lustig. Ben Stiller ist halt so mega gestresst die ganze Zeit und versucht halt, De Niro zu gefallen, so endlos. Und das ist einfach herrlich. Also, keine Ahnung, es amüsiert mich immer wieder.
Ich finde es auch super. Also, es gibt da so ein paar Lieblingsszenen. Also, vor allen Dingen, ich finde, Robert De Niro hat da so seine Acting-Chops ja nochmal gezeigt, auch als Comedian-Darsteller. Aber dieser Freund, gespielt von Owen Wilson, der irgendwie alles kann. Weißt du, der diese Pagode schnitzt aus Holz und dann in die Mitte stellt und dann spielen sie doch zusammen hier Waterpolo, also hier, was heißt der, Volleyball im, nicht Waterpolo, sondern Volleyball im Schwimmbecken und Ben Stiller will dann schmettern und springt hoch und haut das seiner zukünftigen Frau Volley ins Gesicht. Ich finde den großartig, den Film. Ich kann ihn mir auch immer angucken, weil da so viele Sachen drin sind, wo man nicht weiß, ob man lacht, weil es einem selber unangenehm ist oder weil man sieht, wie er scheitert.
Ich glaube, man lacht, weil es einem beides. Es ist halt perfekt getroffen, ja.
Finde ich auch. Nee, und davon gibt es drei Teile. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich und dann noch meine Frau, unsere Kinder und ich.
Ja, der dritte Teil ist nicht mehr so richtig gut. Ich habe natürlich trotzdem geguckt, ich wollte den gut finden. Der zweite Teil ist herrlich. Also der ist vielleicht fast besser als der erste, oder? Barbara Streisand ist halt super. Und das ist eine Legende, die sind halt echt geil. Ja, die ist vor allem irre lustig.
Ja, früher hat sie ja schon so ein paar Szenen und Filme gehabt, wo man gedacht hat, die kann das auf jeden Fall. Okay, aber super. Also Meet the Parents auf jeden Fall. Was ist da noch bei dir oben in der Liste der Superfilme?
Ganz oben. Ich habe auch leider nur den englischen Titel. The Long Shot mit Seth Rogen, dem wunderbaren Seth Rogen, der jetzt töpfert. Und Charlize Theron. Ja, wie heißt der bei euch? Der
heißt auch The Long Shot.
Ach ja.
Also so war, genau, also da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Es sei denn, die haben dann irgendwie daraus nochmal einen Untertitel gemacht. Das machen sie auch gerne. Aha. Aber den Film finde ich auch großartig. Sie sind im Prinzip Schulfreunde, glaube ich, ne? Und sie wird Präsidentschaftskandidatin. Ja. Und er ist so ein Loser, der dann an ihre Seite kommt und sozusagen sie berät.
Die Reden,
ne?
Ja, ist der Reden. Genau. Soll der Redenschreiber sein. Aha.
Ja, finde ich auch super. Und vor allen Dingen, was ich so toll finde, weil du es ja gerade gesagt hast, eigentlich ist Seth Rogen ja überhaupt nicht so der Typ, wo man sagt, ey, dem würde eine Person wie Charlize Theron verfallen. Aber er ist so gut, ne? Er ist so gut.
Ich liebe alles mit Seth Rogen. Ich wäre total gern befreundet mit Seth Rogen. Ich finde ihn super. Der ist halt einfach... ich glaube, das ist so dieses Clowns-Prinzip, nicht? Also so, man ist halt einfach lustig, wenn man halt so... immer wieder scheitert, ne? Es gibt ja diesen irren Moment, wie er irgendwie mit seinem geilen Freund, ich weiß nicht, wie der heißt, der Schwarze ist so geil, der, wie das später rauskommt, Republikaner ist, worüber Seth Rogen dann völlig geschockt ist. Die sind auf so einer Party. Weißt du, wo er ihn eingeladen hat, wo Boys to Men auftritt?
Ja, genau.
Und dieses Gespräch mit Charlize Theron geht irgendwie ganz gut. Und dann hat er dann noch irgendwie so einen alten, reichen Typen angeblufft, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass er gefeuert worden ist, Seth Rogen. Und dann geht er diesen Treppe runter.
Der Freund Franka von Seth Rogen in dem Film, der wird gespielt von O'Shea Jackson, das ist der Sohn von Ice Cube.
Genau.
Und der ist berühmt geworden bei Straight Outta Compton sozusagen. Ja, hat seinen eigenen Vater
super
gespielt.
Ja, super.
Nee, aber weißt du, was ich noch ganz besonders filme, weil du jetzt Meet the Parents einmal gesagt hast, ein Longshot. Der Unterschied in der Art und Weise des Witzes, ne? Also der ist ja bei Seth Rogen vor allen Dingen auch diese ganze James Franco Gang und die alle gehören, doch manchmal ein bisschen, wie soll man das sagen, pubertierender oder ist das?
Vielleicht, weiß ich nicht. Ich finde halt immer, der ist halt immer so, der spielt halt immer so eine Sorte Loser. Das ist ja eigentlich kein Loser, ne? Das ist ja jemand, der das Herz am rechten Fleck hat und der natürlich ja auch so wie soll man sagen, so unkorrumpierbar eigentlicher ist in der Rolle, ne?
Und nee, das stimmt. Also
dass
ich
halt
finde
so derjenige halt gewinnt, weil er einfach er selbst ist, ist natürlich herrlich. Vor allem für so eine Romantic Comedy. Dieses Genre gibt es ja fast kaum noch, ne?
Nee, das stimmt. Ja, aber vor allen Dingen auch natürlich das Ende, und das ist vielleicht ein kleiner Spoiler für die Leute, die jetzt Bock haben, sich den Film anzuschauen. Spoiler, wie das jetzt so rauskommt, weil es geht ja noch um ein anderes Video, ne? Weil, also die trennen sich dann und dann geht ja ein anderes Video viral, was ja nicht verhindert, dass sie zum Glück zusammenkommen. Und das meine ich jetzt. Also es war gar nicht wehrend gemeint, sondern manchmal ist das ja eine in Anführungszeichen pubertierender Fäkalhumor, der okay ist.
Das
finde ich auch super. Ich fand den, der hat mich auch total umgehauen. Aber schön. Also Comedies sind also auf jeden Fall dein Ding, um abzuschalten und den Tag ausklingen zu lassen oder auch ins Kino zu gehen. Oder gibt es noch ein anderes Genre, was dir zusagt?
Ich finde auch super, was zum Beispiel was ganz anderes ist, ist eine Dokumentation, die heißt The September Issue. Ist eigentlich ein Film über Anna Wintour und Vogue.
Oh.
Und die haben halt immer die größte Ausgabe, die machen im Jahr. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt eigentlich nach der Pandemie ist, ob es das überhaupt noch gibt, eigentlich so in dem Sinne. Aber ist halt im September, ne, wenn die neuen Shows rauskommen. Und das ist, finde ich, eine total herrliche, menschliche, aber auch so ganz glamouröse Doku. Die gucke ich immer, wenn ich so ein bisschen Glamour sehen will, ja. Und ich finde auch inspirierend, weil diese Anna Wintour halt so total hart arbeitet. Und man sieht diese Leute so um sie herum, die halt wirklich echt hart arbeiten, ja. Und so Leute,
ich glaube,
die
werden auch richtig durchgerockt, ne, von ihr, oder?
Ja, sie ist schon total streng, aber auch, man sieht die halt in der Doku natürlich auch total zerbrechlich, ne? Und man sieht auch so ein bisschen, wo das herkommt, ihre Geschichte, ihre Backstory. Der Vater, dem gehört ein Verlagshaus und der war total streng. Und man sieht sie zum Beispiel auch mit ihrer Tochter, Und die haben ein ganz tolles Verhältnis miteinander. Also das ist einfach spannend, wenn man so Lust hat, mal irgendwie in diese ganze Maschinerie von so einer Vogue reinzuschauen zum Beispiel.
Super. Ich meine, da gibt es ja auch Teufel trägt Prada, da ist sie ja auch, glaube ich, die Inspiration so ein bisschen gewesen für Anne Hathaways Geschichte da. Ah, super, toll. Wie sieht es denn mit Serien aus? Gibt es da auch etwas, was du in der letzten Zeit verschlungen hast oder was du vor einiger Zeit verschlungen hast und als eine der besten Serien überhaupt ansiehst?
Also in der Pandemie, ich bin dann natürlich total late to the party, habe ich sehr viel Zeit verbracht mit James Gandolfini. Ich habe halt alle Sopranos geguckt. Also Wahnsinn. Ich fand es so toll. Es gibt natürlich klar, die eine Season ist mal besser als die andere, aber alles in allem der Hammer. Also ich weiß nicht, ob du alle gesehen hast, wahrscheinlich schon vor 10 Jahren. Wie gesagt, ich bin total verspätet.
Nee, ich habe nicht alle gesehen. Ich habe es nicht alle geschafft. Aber ich fand sie auch, ich finde, es ist eine der geilsten Serien, die jemals rausgekommen sind. Und zeitlos, immer noch, ne?
Also ja, total, funktioniert total. Also halt, was der Wahnsinn ist, ist, dass sie das halt schaffen. Das ist ja ein total schlechter, unmoralischer Mensch eigentlich, dieser ja. Tony Soprano und eigentlich die ganze Gang da irgendwie. Auch die seine Frau, gespielt von Edie Falco, das sind ja eigentlich wirklich schlechte Menschen, wenn man mal so kategorisch sein will. Aber der schafft das irgendwie, der sieht ja auch total ungesund aus. Ich habe dann immer gegoogelt, wie alt war der denn da? Weil der ja schon, der sieht viel älter aus, als er ist. Der Gandolfini eigentlich. Aber der ist wahnsinnig attraktiv, finde ich. Also der ist einfach charmant und lustig. Der ist einfach charmant und lustig und hat halt sowas Argloses fast. Sowas, dann hat er sowas Bauernschlaues, ja, wie so ein Witz und so Momente, wo er dann plötzlich sowas ganz Moralisches anwendet und dann ganz fair sein will. Irgendwie, obwohl er total unmoralisch ist. Und das ist irgendwie so eine komische, die haben das geschafft, finde ich, dass das wahnsinnig attraktiv ist. Das findet man toll. Man will irgendwie, also man will mit dem befreundet
sein. Man will sein Freund sein, ne?
Ich schon.
Ich auch. Aber ich finde es auch, also du hast recht, ich finde es ist komisch, dass man sich etwas anguckt, wie du schon gesagt hast, das so unmoralisch und eigentlich auch so böse ist, ne? Auch diese Brutalität. Ich meine, dieser Italian Mob ist ja nun auch alles andere als zimperlich mit, sag ich mal, Menschen, die sich denen entgegenstellen. Aber er gibt dem Ganzen trotzdem eine Wärme und man hegt ja Sympathien auch für seine Entscheidung und man schlägt sich ja auch auf einmal auf seine Seite in Situationen, wo man eigentlich sich gar nicht auf seine Seite schlagen könnte im echten Leben. Ne? Also,
schaffen es halt super. Wirklich gut, dass man, wie du sagst, also man ist auf Tonys Seite und will und versteht dann auch, und deshalb vergibt man ihm auch, er hat ja schon so eine innere Logik, ne? Also, wer es jetzt abkriegt und wer nicht. Also, es gibt ja da seinen Sidekick, wie heißt der denn auch? Oh, der dann irgendwann auch heroinabhängig ist.
Der Falco?
Sein Cousin oder so, also den er da immer so protegiert. Ah, wie heißt der denn auch, die Figur, die Rolle? Der ist auch wahnsinnig toll. Der ist dann später heroinabhängig und dann bringt Tony seine Freundin um. Das weiß der da. Egal. Also so, es gibt so diese Familienmitglieder ja quasi, ja, oder auch seine Boys. Und denen vergibt er halt total lange, total viel. Ja. Bis dann eben nicht mehr, ne? Also.
Ja, aber ich finde, das ist ja, glaube ich, was auch viele Leute anlockt, dieses, was die Mafia halt hat, ne, diese Ehre, Vergebung, Familie, ne, man geht durch dick und dünn und man passt immer auf sich auf. Das ist, glaube ich, etwas, wonach sich dann vielleicht auch einige Leute sehen, in einem anderen Kontext, aber das hier natürlich perfekt propagiert wird. Ja, es ist eine super Serie. Also ich finde, da bist du weder zu spät noch zu früh, sondern genau richtig, also dass du es dir angeguckt hast.
Also es ist nie zu spät zu schauen. Wer das jetzt hört und das noch nicht geguckt hat, unbedingt gucken. Wirklich unbedingt gucken.
Welche Serie noch? Gibt's da etwas Aktuelleres, sage ich jetzt mal? Oder?
Oh Gott, ich bin mit allem zu spät. Ich habe Breaking Bad. Weiß nicht, wie es bei euch heißt.
Breaking Bad. Heißt da Breaking hat Bad. Sich keiner dran getraut an diesem wunderschönen Namen.
Ja, habe ich auch. Bin ich auch relativ spät irgendwie aufgesprungen. Also ich biete dir zwei an, Breaking Bad oder Game of Thrones.
Okay, das sind ja beides großartig. Ja. Also, guck mal,
aber bei Game of Thrones bin ich auch, ich glaube, da war das schon komplett durch. Da habe ich die geguckt. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht bei Game of Thrones.
Aber ich finde es ja spannend, dass du dir also Serien anguckst, weil das ist etwas, was mich momentan immer hemmt, eine neue Serie anzufangen, wenn ich weiß, es gibt mehr als 3 Staffeln. Also ich meine, Game of Thrones gibt es 8, Breaking Bad 5, Sopranos 6. Also dann musste ich das ja sofort gefesselt haben und du hast das durchgebinged, oder?
Also Game of Thrones habe ich 2-mal angefangen. Weil jetzt mal ganz bescheuert gesprochen, langhaarige Typen, die irgendwie Pelzmäntel tragen, so ein bisschen Neandertal-mäßig durch die Gegend reiten und so, das finde ich völlig unsexy. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. irgendwie. Und keine Ahnung, aber irgendwie dann habe ich gesagt, ach Mann, ich muss jetzt mal über die erste Folge rüber hinwegkommen. Habe mich so ein bisschen gezwungen, so die ersten 3 Folgen. Und dann habe ich einfach total Probleme gehabt, mir die Namen zu merken von allen. Das habe ich dann so am Ende der ersten Staffel geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich so viel investiert, dass ich mir über diese ganzen Namen merken kann. Könnte ich mir jetzt gar nicht mehr, könnte ich dir keinen Namen mehr von sagen. Deswegen habe ich gesagt, bleibe ich jetzt auch dabei. Irgendwann war man dann so, ja, so drin, dann hat man gesagt, jetzt gucke ich das auch zu Ende. Und es ist natürlich auch herrlich, wenn man, ich habe es mit meinem Mann natürlich geguckt, wenn man zusammen dann so, oh komm, heute Abend machen wir Game of Thrones. Und da haben wir manchmal natürlich auch gesagt, komm, wir machen jetzt mal was anderes. Und dann, nee. Und
noch eine Folge.
Noch eine Folge.
Komm, 2 noch gehen eine. Noch.
Ja.
Und dann ist es morgens 2 und du denkst so, oh Gott. Und dann geht es morgen früh wieder 6
leider nicht. Los. Ja, das geht leider nicht mehr. Aber ich bin schon tendenziell die immer sagt, komm, eine halbe noch.
Sehr cool. Das ist gut. Würdest du denn sagen, du bist eher Team Kino oder eher Team Couch?
Oh, ich glaube, da muss man heutzutage gar nicht mehr. Ich bin beides. Also jetzt, weißt du, in der Pandemie ist das natürlich auch, wir sind ja noch irgendwie so ein bisschen drin, ne? Also bis man selber ins Kino sich traut, naja, gut, jetzt machen die bald wieder auf, Open Air und so. Also ich glaube, das wird beides zu unserem Alltag dazugehören. Und ich muss sagen, ich war schon sehr froh, dass es halt auch tolles Fernsehen gibt und zu gucken gibt jetzt. Ne? In der Zeit,
das hat
wo man
sich,
finde
ich, auch positiv verändert, oder?
Ja, also so Sachen wie, ich meine, damals schon, wenn wir jetzt über zum Beispiel Sopranos reden, die Qualität ist natürlich unfassbar, auch was zum Teil ausgegeben wird, nicht für Fernsehen. Das ist schon irre. Das sieht aus wie kleine Kinofilme. Und mittlerweile kriegst du ja auch die ganzen Stars, die machen ja alle auch Fernsehserien. Also ich glaube, so dieser große Unterschied, zumindest hier in den USA, sehe ich den nicht so. Also dass das irgendwie so die Nase gerümpft wird, auch nur Fernsehen oder so, das gibt's eigentlich so nicht.
Nee, zum Glück nicht mehr. Aber ich glaube, dass da die Streamingdienste auch extrem viel Beitrag zu geleistet haben. Ne? Also in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wie du auch schon gesagt hast, früher ging das ja für Fernsehschauspielerinnen gar nicht, das Genre zu wechseln. Jetzt machen das ja alle nahtlos und problemlos. Das ist ja auch super.
Ich meine, also, gleichzeitig ist es so ein zweischneidiges Schwert, nicht? Ich komme so gesehen, ich komme vom Kino und ich will auch Kino machen, nicht? Also natürlich, wenn du einen Kinofilm drehst, willst du natürlich, dass der auf der großen Leinwand in einem Kino gezeigt wird, weil das natürlich, ja, das hat natürlich schon was anderes, als wenn du auf der Couch sitzt, ne? Also da muss man erstmal Wege zurücklegen, dass man, das hat natürlich dann gleich was Erhöhendes und das hat mehr so einen Eventcharakter, ne? Also Kino. Und das ist natürlich, finde ich natürlich auch toll, ja.
Ja, man hat das Gefühl, man teilt es vielleicht mit mehr Leuten.
Ja,
oder?
Klar.
Weil es eine andere Öffentlichkeitswirksamkeit hat.
Ja, und das ist natürlich auch, weißt du, du musst ja zumindest mal Schuhe anziehen. Und du musst einen Babysitter holen. Und dann, ne? Und dann ist das schon gleich eine Date Night zum Beispiel, weil es geht ja niemand, zumindest in meinem Alter, so super casual mal eben nachmittags ins Kino. Wer hat die Zeit? Wer kann das tun? Ja. Aber das hat dann gleich natürlich was Besonderes. Und das ist natürlich schon das Tolle am Kino, und das wird natürlich auch nie, da kann das Fernsehen im Kino insofern den Rang auch gar nicht ablaufen. Das ist dann schon, wie soll ich sagen, was anderes. Ne? Es bedient dann etwas anderes so ein bisschen.
Ja, und ich finde, du hast es ja auch eben gerade gesagt, es kann ja alles koexistieren. Das eine muss das andere nicht vertreiben. Und es gibt ja auch ganz besondere Sachen, die man, finde ich, auf der großen Leinwand. Auch die Gemeinschaft, das ist das, was ich so schätze am Kino, ne? Dass du mit fremden Leuten etwas guckst, worauf du Lust hattest und dann vielleicht auch merkst, die lachen an anderen Stellen, weinen an anderen Stellen. Man kann im Nachhinein sich darüber nochmal austauschen. Das ist ja beim Seriengucken zu Hause ein bisschen schwieriger, leider Gottes.
Genau, ja. Da hast du dann halt einfach so das, wie gesagt, du hast da die Kontrolle. Man kann ja alles mittlerweile bingen, ja. Ist auch toll. Ich bin immer ganz neidisch, wenn Leute zum Beispiel eine Serie haben, die sie ganz toll finden. Und ich habe keine. Das ist genau wie wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich lese so ein geiles Buch. Oh, ich kann da gar nicht, das kann ich gar nicht weglegen. Das finde ich total beneidenswert.
Ja, aber bist du, weil du da so pragmatisch bist und sagst, ich muss früh aufstehen, deswegen gucke ich mir das jetzt oder lese nicht noch weiter? Oder ist es etwas, dass du schnell Interesse verlierst?
Ich verliere schnell das Interesse. Wenn mir was nicht gefällt, dann gehe ich einfach weg.
Aber das ist doch gut.
Wenn mein Mann zum Beispiel irgendwas guckt, wo ich da denke, ah nee, das interessiert mich nicht, dann ist mir meine Zeit zu schade. Dann gehe ich weg und dann mache ich was anderes.
Also, backst du Brot?
Da backe ich zum Beispiel Brot, klar.
Ein Hobby, das viele sich so angedeihen lassen haben in der Pandemie. Aber jetzt ist ja was ganz Spannendes. Also du hast es ja vorhin gesagt, du liebst es, Filme zu drehen und vor allen Dingen auch Kinofilme. Und wenn die dann auf der großen Leinwand landen, ist das ja auch extrem befriedigend. Mhm. Und wenn man sich deine Karriere auch mal anguckst, was du alles gemacht hast. Das ist echt der absolute Hammer und es ist so geil. Und ich habe es ja gesagt, du wechselst auch zwischen den Genres. Warum jetzt ein Spielfilm? Und der kommt am 29. Juli bei uns in die deutschen Kinos und nennt sich Home. Warum dann gleich alles? Also Drehbuch und Regie, das ist ja nun auch nicht einfach.
Control Freak ist die einfache Antwort.
Achso, du würdest, also dir war es wichtig, dass du sozusagen inhaltlich komplett auf der Spur bist, genauso wie auch visuell.
Ich glaube, das ist so, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Also erst habe ich, das Schreiben liegt mir nicht fern. Ich habe einen Roman veröffentlicht schon vor Jahren und auch Kurzgeschichten. Also Schreiben mag ich einfach gerne. Das war für mich immer so das, ja, so das andere Standbein oder das Gegengewicht zum Schauspielern. Und irgendwann fügt sich das dann natürlich so zusammen, dass man sagt, naja gut, also dann schreibe ich jetzt einfach was, was ich gerne sehen würde und was ich natürlich auch gerne verwirklichen würde selber. Wenn du was schreibst, dann bist du ja erstmal die Person, die das, weil du es kreiert hast, natürlich auch am besten in- und auswendig kennst. Und ich weiß ja dann auch automatisch, ja, was ich mir dazu vorstelle. Ne? Also du kannst ja kaum, man kann ja eigentlich nichts schreiben, ohne dass man nicht irgendwelche Bilder dazu im Kopf hat. Und dann schien es mir einfach sinnmachend, dass ich das auch diese Bilder quasi dann als Regisseurin herstelle. Und abgesehen davon, ich habe jetzt über 20 Jahre geschauspielert. Das heißt, ich habe auch mit wahnsinnig tollen Regisseuren zu tun gehabt, auch mit welchen, die total bescheuert waren. Weißt du, wo die einem was sagen, wo man denkt, wie ist das für ein Quatsch? Was erzählt der oder die mir denn hier?
Oder wenn Bist du da dann gegen angegangen, wenn die dir so einen Quatsch erzählt haben?
Der Trick, den man als Schauspieler macht, dass man sagt, ja genau, super. Und dann macht man es halt so, wie man selber will. Und dann da haben die immer das Gefühl, man hat jetzt was anders gemacht. Das funktioniert am besten, wenn man damit nichts anfangen kann. Ja, das ist so der Weg des geringsten Widerstandes.
Ja, aber es ist ja auch die richtige Technik. Aber du hast es gerade gesagt, das war etwas, was du als Control-Freak sozusagen gerne machen wolltest. Aber ist das jetzt für dich auch nach 20 Jahren, wie du es gerade gesagt hast, der logische nächste Schritt gewesen? Oder die Suche nach einer neuen Herausforderung, damit du nicht gelangweilt bist, wie bei einigen Serien, die der Mann guckt?
Vielleicht ja, so ein bisschen von allem, was du gerade gesagt hast. Also es ist ja auch, wie soll ich sagen, in derselben Familie, ne? Wie Schauspieler und Autor, sogar so ganz weit weg ist es ja nicht. Ich mache jetzt nicht ein Restaurant auf, wie du zum Beispiel, habe ich gelesen, ja. Du hast ein Restaurant. Ja. Ja, weißt du, also das ist ja auch, du bist auch Hans Dampf in allen Gassen, ja. Also ich glaube, ja, das ist einfach so, dass man, wie soll ich sagen, so eine innere Ruhe entwickelt, was ja der größte Luxus ist, den man entwickeln kann über die Jahre mit dem, was man tut, dass man denkt, oh, ich würde das jetzt gerne mal erweitern. Ich möchte gerne auch diese bestimmten Aspekte, also zum Beispiel als Schauspieler kann ich nur meinen Aspekt der Arbeit an einem Film kontrollieren und wie soll ich sagen, kreativ gestalten. Und als Regisseur kann man alle wie soll ich sagen, alle Bereiche eines Films gestalten und beeinflussen. Und das, ich hatte das Gefühl, dass ich das in mir habe. Nicht nur, dass ich das möchte, sondern dass ich da auch was zu sagen habe. Und das hat mir auch einfach total viel Spaß gemacht. Ich bin halt so ein Teamplayer. Ich mag das total gerne, wenn man verschiedene Leute, die verschiedene Talente haben, die ich nicht habe, wenn man die zusammenbringt und dann einfach guckt, okay, ich weiß jetzt vielleicht nicht, wie man eine Kamera bedient, aber ich weiß, wie es aussehen soll. So, und diese kreativen Gespräche, das finde ich super.
Also war das der richtige nächste Schritt und vor allen Dingen auch ein extrem befriedigender, würde ich jetzt sagen, ne? Mhm. Wie frustrierend ist das denn, wenn du das dann in dir trägst und dann kommt der Film vor, also sagen wir mal, zu unterschiedlichen Zeiten raus? Bist du dann an Home nochmal, wir reden gleich nochmal inhaltlich drüber, bist du dann an Home nochmal rangegangen und hast in der Phase, in der dann nicht ins Kino kommen konnte, nochmal rangegangen und hast gesagt, Mensch, da würde ich gerne nochmal nachdrehen oder da habe ich mir doch irgendwie... Nee, gar nicht. Du lässt
das
es dann
auch
liegen.
Das geht auch so einfach natürlich nicht, ne? Du hast ja dein Budget aufgebraucht. Der Film ist ja in dem Sinne erstmal so fertig. Ist ja nicht wie ein Marvel-Film, wo irgendwie die Millionen auf der Straße rumliegen und man das so einfach machen kann. Nee, der Film ist ja auch dann... Wir haben ja auch auf Festivals eingereicht. Wir liefen ja auch auf Festivals. Wir liefen in Competition in Rom. Wir liefen in San Francisco. Halt alles virtuell, nicht? Also man hat schon natürlich das Gefühl... Da hast du schon recht, das ist extrem frustrierend. Der Film wurde im Februar fertig, direkt zur Pandemie. Ne? Ich bin halt noch immer hin und her geflogen und dann wurde das schon irgendwann so ein bisschen knirschig mit dem Fliegen und diesem Virus und hä, was ist denn hier los und so. Und in dem Moment, wo der Film fertig ist, zack, geht irgendwie so, gehen die Türen zu und alles geht in Lockdown. Ne? Aber gleichzeitig denkt man sich auch, naja, das geht halt anderen Filmemachern auch so. Ne? Das ist natürlich... Tja, das ist scheiße, aber da kann man ja, it's bigger than me.
Schicksal, ne?
Da kann man nichts machen. Aber gut, jetzt kommt er ja ins Kino und wer weiß, vielleicht ist das Timing ja, ne? Man weiß es nicht. Es sollte so sein. So sollte es wohl sein.
Ich glaube aber auf der anderen Seite, Franka, und das ist vielleicht auch das Schöne dran, dass ja viele Leute in dieser Phase, in der wir ja nichts machen konnten, auch die Kultur nochmal ganz anders geschätzt haben. Ne? Also ich sag mal Theater, Konzerte, genauso wie Kinobesuche und vielleicht ist da einfach auch das Lechzen und diese Need, so etwas zu sehen, noch viel größer und vielleicht begeistert das die Leute auch noch. Vielleicht ist das genau die Chance, was du gesagt hast, weil die Kinos eine Zeit lang ja auch überschwemmt wurden von Riesenblockbustern mit 150 bis 300 Millionen Euro Budgets und kleinere Filme nie eine richtige Chance bekommen.
Oder wir werden sehen, wie die ganze, also ich glaube, alles konfiguriert sich ja ein bisschen neu. Hoffen wir auch nicht. Also nach so einer
Auf
Pandemie.
Jeden Fall.
Und wir werden sehen, wie diese ganze Landschaft, wie das eigentlich dann aussieht. Ne? Und viele Leute sagen jetzt, ja, die wollen, alle wollen lachen, wir wollen Komödien sehen, wo ich mir irgendwie denke, weiß ich gar nicht. Ich komme eigentlich aus so einer wirklich anstrengenden und auch nachdenklichen Zeit. Und ich möchte eigentlich da auch abgeholt werden. Ja, ich habe das
Aber
Gefühl,
das geht mir auch so.
Ja.
Also ich habe nicht die ganze Zeit Comedy-Serien gesehen. Ich habe tendenziell, glaube ich, eher so Thriller, Dramen, teilweise Dokus gesehen, die mir wirklich an die Nieren gingen. Und also klar lache ich gerne, aber ich finde, Kino und Unterhaltung ist ja so viel mehr. Das ist ja nicht nur Lachen, sondern unterhalten wird man ja auch von einer richtig guten Doku, einer, die du eben gerade empfohlen hast. Oder also ich finde, da gibt es so viele Facetten davon. Ich sehe es genauso wie du. Mhm. Aber erzähl uns doch ganz kurz mal, worum geht's in Home und vor allen Dingen, wie bist du zu dieser Story gekommen?
In a nutshell, also in Home geht's um Marvin Hacks, der zu Anfang des Films gleich, der ist aus dem Gefängnis gekommen. Der hat vor 17 Jahren, da war er noch, nach amerikanischen Verhältnissen minderjährig, hat er eine alte Frau umgebracht in seinem kleinen Dorf, in seiner Kleinstadt im Norden Kaliforniens. Und warum, das weiß man gar nicht so richtig. Es gibt vielleicht gar nicht so einen Grund. Es war, eins kam zum anderen, also völlig sinnlos, völlig schrecklich. Und jetzt war er fast 20 Jahre im Gefängnis dafür und kehrt zurück nach Hause zu seiner Mutter, gespielt von Kathy Bates, die, das kriegt er dann mit, der war ja so lange nicht da, die krank ist mittlerweile und eigentlich so ein bisschen auf ihn angewiesen ist, obwohl sie ihn eigentlich auch gar nicht so richtig wieder zu Hause haben will. Und das was Marvin Hex ziemlich schnell merkt, ist, dass dieses Versprechen, was man ihm eigentlich ja gegeben hat, zu sagen, also du gehst jetzt ins Gefängnis und sitzt deine Sühne ab und danach bist du ein freier Mann und kannst wieder in dein Leben zurückkehren, dass das so nicht funktioniert. Also diese Verwandten quasi von dieser Frau, die er umgebracht hat, die wohnen immer noch in dem Ort, so wie das halt oft ist in so kleinen Städten, und haben überhaupt keinen Bock drauf, dass er wiederkommt. Und der Film zeigt eigentlich, wie jemand versucht, damit umzugehen, dass er das Gefühl hat, er hat so einen Platz auch am, wie sagt man, also er hat ja auch eine Berechtigung, dort zu sein, in seiner Stadt, in seinem Zuhause. Und weil er Buße getan hat und er versucht eigentlich einfach nur da zu bleiben und wartet eigentlich drauf, dass die anderen Leute das auch so sehen oder einsehen und versucht mit denen so klarzukommen und lernt währenddessen die Nichte von dieser Frau, die er umgebracht hat, Delta, kennen und weiß aber gar nicht, wer das ist. Delta weiß es zuerst auch nicht und findet dann aber ziemlich schnell raus, wer mit wem sie es da zu tun hat. Und dann entwickelt sich so eine ganz seltsame Freundschaft, weil für Delta es so ist, dass dieser Mord, der ja irgendwie auch was mit ihr zu tun hat oder mit ihrer Familie, da war sie noch ganz klein, als das passiert ist, dass das so ganz abstrakt ist. Und sie weiß, sie müsste eigentlich sauer auf ihn sein und darf eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben, aber sie fühlt das nicht, kann das nicht richtig herstellen.
Also sie macht im Prinzip das, was er sich wünscht. Ja. Ihn nicht vorverurteilen, ihm eine neue Chance geben.
Irgendwann und, dann, ja. Nicht ganz so schnell, nicht ganz so einfach.
Genau. Also Nummer eins finde ich die Geschichte, also die, ich glaube, das ist ja etwas, was in uns allen so ein bisschen drin ist, da wieder dazugehören und eine Heimat haben, ne? Dieses Heimatlose, dieses Reumütige und auf der anderen Seite auch das, was du angesprochen hast, diese sinnlose Gewalt, die sich da Bahn gebrochen hat. Du hast jetzt zwei Schauspieler, also Nummer eins Kathy Bates, ich meine Oscar-Preisträgerin, und dann auf der anderen Seite Jake, nennt man ihn McLachlan oder McLaughlin?
Ja, McLachlan. Ich glaube, ne? McLachlan, ja.
Mhm. Ja, genau. Sind ja tolle Leute, die du da hast, auch in der Produktion. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du nicht tolle Leute hast, aber wie bist du an die rangekommen? Also hast du denen das geschickt? Hast du da Kontakte gehabt?
Nein, da muss man die Wege schon einhalten. Also man hat natürlich jemand, der Casting macht und dann schickt man das natürlich erstmal der Agentur von Kathy zum Beispiel und so. Und das sind schon so Wege, die man einhalten muss. Da kann man nicht mal eben so direkt drauf zugehen. Das wüsste man ja auch gar nicht, wie man das macht. Also das haben wir schon alles sehr direkt, so sehr genau eingehalten.
Aber du hattest eine Wunschvorstellung von Leuten, die du da gerne...
Ich habe die Rolle schon für Kathy geschrieben. Ich fand sie einfach herrlich. Ich finde, die kann halt alles spielen. Ich brauchte natürlich auch eine ältere Schauspielerin, da das Ganze ja so im Arbeiterklasse spielt. Leute, die nicht viel Geld haben, die zum Beispiel, jetzt ganz blöd gesagt, die halt nichts gemacht hat, nicht? Also nicht irgendwelche Schönheits-OPs gemacht hat. Und das ist, ehrlich gesagt, das kann man sich nicht vorstellen, das ist nicht ganz einfach. Wenn du hier ein gewisses Kaliber an Schauspielerin suchst, in einem gewissen Alter und guckst dir dann die Bilder an, wo du denkst, ach shit, ja, die hat ja voll was gemacht. Ja, oder Leute, die Zähne mit so Veneers, wie sagt man so, so Kronen, ne, machen lassen. So weiße Zähne, das ist ja, das kann ich doch nicht besetzen. Was soll ich denn damit machen? Weil das kostet ja richtig viel Geld. Und das ist schon schwierig. Solche Sachen spielen dann auch immer mit rein, ne? Aber sie hat halt so eine Kraft und gleichzeitig so was Verletzliches, das hat halt super gepasst. Und ich bin natürlich riesen Fan auch von ihr, ne?
Ja, die ist großartig.
Die ist großartig. Das ist
eine Wahnsinnsfrau. Apropos Wahnsinnsfrau, du hast ja aber auch deinen Mann mit in den Film besetzt. Und wenn du dann, also sag ich mal sozusagen, deinen Mann in dieser Situation siehst, er spielt, glaube ich, Wade.
Ne? Ja, genau. Mhm.
Genau.
Den Wade, Freund von der Hauptrolle.
Genau. Mhm. Genau, aber ziemlich abgemagert, ja. Ne, und fertig. Wie ist, also hast du da die Distanz und siehst nicht deinen Mann, sondern siehst dann den Schauspieler?
Ja.
Okay.
Ja, also er hat natürlich ja körperlich eine Wahnsinnsveränderung durchgemacht. Da kriegt man dann oft in so Interviews, dass Leute sagen, na, so haben sie ihren Mann erstmal in die Mangel genommen. Und man denkt, hä? Also nur mal for the record, also jeder Schauspieler, vielleicht gibt es da auch Ausnahmen, aber wirklich, man will eigentlich Sachen spielen, die gar nichts irgendwie so mit einem erstmal zu tun haben, vor allem äußerlich. Ja, deswegen macht man das ja.
Ja, man will ja die Herausforderung.
Ja,
ne?
Also von daher war das eigentlich, ich wollte ihm da eigentlich auch ein Geschenk machen. Ich wusste, dass er das kann. Ich kenne ihn ja sehr gut. Und das ist natürlich auch so eine Sache, so Leute, die wie Heroinabhängige aussehen, also Schauspieler laufen ja auch nicht so einfach mal rum. Ne? Das heißt, ich wusste halt irgendwie, dass er das schon mitbringt. Und ich wusste auch, dass er irgendwie was unternehmen würde, um so ein bisschen mehr so auszusehen wie die Rolle. Das ist natürlich auch dann der Luxus, dass man zum Beispiel von auf seiner Seite, er wusste ja relativ früh dann auch, dass er die Rolle spielt. Wenn du jetzt so normal gecastet wirst, dann hast du 2-3 Wochen oder vielleicht ein paar mehr, nicht? In der Zeit kann man das gar nicht machen. Der hat ja 20 Kilo abgenommen oder so innerhalb von 3 Monaten.
Wahnsinn!
Aber noch nie eine Diät gemacht im Leben, du.
Oh, und dann hat er das aber radikal gemacht, ja. Ich glaube, dass das total toll ist, so eine Rolle zu bekommen und vor allen Dingen sich dann einfach auch so reinzustürzen. Auf der anderen Seite denke ich immer so, boah, wenn du das dann siehst, das ist ja, glaube ich, trotzdem ein komisches Gefühl. Aber ich glaube, da hat man dann auch als Regisseurin und als Schauspielerin das Verständnis, ne?
Ja, ja, klar. Also nee, das findet man schon toll. Wir haben auch die Haare ganz anders gemacht. Er hatte so ganz ausgebleichte Haare und so. Also was irre war, wenn er die Kinder von der Schule abgeholt hat, dann haben natürlich irgendwann die Leute auch gesagt, was ist denn mit dem los, ne? Und er hat ja ganz anders ausgesehen. Also, aber das ist, findet man, da kriegt man so einen Kick dann als Schauspieler. Das ist eigentlich schon geil. Das findet man toll. Und du hast ja dann auch ein Tape, wenn Leute das sehen und sagen, boah, was hat der? Ne, das ist schon, also das findet man schon so respektabel irgendwie. Und er hat sich da super eingefügt. Die Szenen auch mit dem Jake zusammen, es gibt ganz schöne Szenen. Die spielen ja so alte Freunde, die sich dann nach 20 Jahren wiedersehen. Und die Rolle von Derek, der Wade, der war dabei. Der war an dem Abend dabei, als der Marvin diese Frau umgebracht hat. Und das hat den halt auch total gebrochen. Und das sind so eigentlich die zartesten, schönsten mit Szenen im Film von den beiden, finde ich.
So wie du das gerade erzählst, und das finde ich ganz spannend, man sagt ja ganz häufig, es gibt so Actors, Directors und es gibt halt Directors, ne? Mhm. Aber dadurch, dass du ja als Schauspielerin selber auch so viele tolle Sachen gemacht hast, hast du auch ein ganz anderes Verständnis bestimmt dafür, ne? Weil diese Szene, die du eben geschrieben hast, ist wirklich beeindruckend und du sagst dann auf der anderen Seite aber auch, das ist so ein Traum. Also das heißt, du schreibst dann auch viel mehr für die Schauspielerinnen.
Ich glaube schon. Man hat mir das so von außen bestätigt. Ich stecke ja total drin natürlich, aber ja, man ist schon, also man, wie soll ich sagen, ich glaube, dass zum Beispiel bei so einem Drehbuch, ne, gibt's ja Dialog und dann gibt's halt so Beschreibungen dazwischen. Und meine Beschreibungen sind immer sehr detailliert und sehr lang. Ich glaube, weil man, ich möchte dann, wenn ich mir vorstelle, dass ein Schauspieler das Drehbuch liest, dass er wahnsinnig viel Informationen eigentlich schon bekommt beim Lesen, die so ein Gefühl auslösen und von der ich weiß, als ehemaliger Schauspieler oder immer noch Schauspieler, wo ich weiß, dass einem das hilft. In der Vorstellung der Rolle, in der Vorbereitung, versuche ich deshalb ganz genau zu sein. Und wenn es dann zum Drehen geht, ich versuche natürlich die Regisseurin zu sein, die ich als Schauspieler gerne hätte. Ne? Ich habe immer mit den Schauspielern erstmal individuell besprochen, was hilft dir denn eigentlich, ne, am Set? Was brauchst du, was brauchst du nicht? Das muss man eine Kathy Bates fragen, die macht das ewig. Ne? Stört dich das, wenn ich dich anspreche? Oder nicht? Oder wie findest du, was brauchst du denn?
Und was hat sie gesagt?
Nein, sie wollte immer. Sie war total süß. Sie hat immer gesagt, no ma'am, I wanna know. Und auch immer
no
gefragt.
Ma'am?
Ja, so aus Spaß, so ganz süß immer.
Ja,
no,
klar,
ma'am. Und im Grunde habe ich immer nur angeboten, die Außensicht zu sein. Dass man sagt, weißt du, mach du erstmal und ich lasse dich dann wissen, was ich sehe, was funktioniert. Und dann guckt man halt, ob man ein bisschen rücken muss, ne? Und das war eigentlich mit allen so eine sehr schöne Zusammenarbeit. Ich habe das sehr genossen. Es war wirklich schön.
Das glaube ich. Das wäre meine nächste Frage, weil zwischen deiner ersten Regiearbeit, das war ja ein Kurzfilm, also ich sag mal, der war ja knapp 45 Minuten lang, kann das sein, 2006, so roundabout in der Richtung?
Sowas, ja, uh-huh.
Genau. Und der Regiearbeit jetzt liegen ja 15 Jahre oder 14
Wahnsinn,
Jahre.
Ja.
Dass er echt schon irre ist. Aber sagst du denn jetzt für dich, weil du hast eben auch über Dereks also Wunsch gesprochen als Schauspieler, ist das jetzt für dich das Nächste? Also bist du da jetzt viel selektiver, was deine Rollen vor der Kamera angeht und sagst du, das ist jetzt erstmal das, was ich in Zukunft machen möchte, weil du so einen Spaß hattest, Home umzusetzen?
Ja, also ich habe natürlich, ich habe schon ganz einen Stapel Drehbücher hier wieder liegen. Ich habe wahnsinnig viel geschrieben, auch in der Pandemie. Und es gibt auch so zwei Projekte, die so ein bisschen jetzt, schauen wir mal, was damit passiert. Das dauert ja immer ewig, ne? Das ist ja alles so, Gott, oh Gott, bis man Sachen finanziert kriegt und bis das dann auch alles weitergeht. Aber ja, es ist schon, also in meinem Herzen, ich möchte eigentlich Regie machen weiter und schreiben. Das funktioniert für mich super. Aber das, ja, bis man da angekommen ist, weißt du, dass sowieso ein Steven Soderbergh 2-3 Filme im Jahr drehst, da muss man erstmal hinkommen. Das heißt, bis dahin würde ich auch, also ich würde das Schauspieler, das Regie führen, hat für mich eigentlich Priorität. Das heißt auch, was das Timing angeht, danach würde ich mich immer richten. Und in den Zwischenzeiten, und diese Zwischenzeiten können ja auch ein Jahr sein oder so, ja, bis oder anderthalb Jahre, bis du einen Film finanziert kriegst, finde ich es auch gut zu Schauspielern. Würde ich mich jetzt für eine Serie für 6 Jahre verpflichten? Nein, nein, würde ich nicht, weil ich möchte Regie machen, nicht? Ich möchte schreiben und so. Also das, da würde ich jetzt immer drauf Rücksicht nehmen.
Und steht da jetzt was an für dich vor der Kamera?
Im Moment arbeite ich an all dem hinter der Kamera. Ich bin eigentlich so ein bisschen vorsichtig, weil das Problem ist natürlich, du willst natürlich dich nicht für irgendwas vor der Kamera verpflichten und dann, wer weiß, dann plötzlich klappt die Regie dann doch, ne, dann geht die Arbeit ja schon relativ schnell auch irgendwie los. Also, man wird sehen.
Aber ich finde so toll, was du geschafft hast, dass du dich ja nie, zumindest für Außenstehende, nie verpflichten musstest, entweder oder zu machen. Das heißt, du drehst dann zwischendurch sowas wie 25 km/h, ein ganz, ganz toller Film, und dann drehst du aber auf der anderen Seite Conjuring. Weißt du, was ich meine? Also du bist international und national immer noch gefragt. Hast du da ganz explizit auch Wert drauf gelegt, dass du dir diese beiden, sag ich mal, Welten auch offen halten kannst? Ist das viel Invest auch von deiner Seite oder hast du das große Glück gehabt, dass dich da sozusagen die Muse und das Glück geküsst hat?
Keine Ahnung, das ist manchmal einfach ganz banal Timing, ne? Und natürlich, ich habe mich nie so, nicht, dass ich das zu gewissen Zeitpunkten, du weißt, wie es ist, wenn du plötzlich Kinder hast und oh, ne, dann will man vielleicht auch manchmal kurz mal ein bisschen mehr Sicherheit. Also ich habe mich halt nie verpflichtet, zum Beispiel eine Serie zu machen, die dann über viele Jahre läuft. Ja, dann ist man natürlich auch raus. Also, dann kannst du nichts machen, dann sitzt du fest. Verdienst natürlich super. Deswegen, ich kenne auch enge Freunde, die das machen. Habe ich gar nichts gegen einzuwenden. Verstehe ich alles, ja. Ja. Ich habe das nie gemacht und ich bin da jetzt im Nachhinein froh drum. Dann gibt's halt manchmal natürlich, ist das total unheimlich. Du musst dir schon vorstellen, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt Home, ich will jetzt mich voll und ganz erstmal im Moment auf die Regie konzentrieren. Das sind erstmal, ja gut, jetzt fast 2,5 Jahre, wo du auch nicht schauspielerst, ja.
Ja, Wahnsinn.
Also das ist schon so ein Shift. Das merkt man erst nach einer Weile, wo man denkt, oh shit, jetzt arbeite ich die ganze Zeit und habe aber noch keine Kohle verdient, ne? Weil es ist ja alles immer so ein bisschen schwammig. Das ist anders als beim als Schauspielern. Du trittst an am Set und die Kohle fließt, ja. Das ist natürlich als Regisseur schon wirklich was anderes. Das ist, hat alles ein ganz anderes Timing.
Wie ist das denn? Also du bist ja jetzt, sag ich mal, auch keine Person gewesen, die die Öffentlichkeit gesucht hat, ne? Also im Sinne von Tausende von roten Teppichen und Glamour-Zeitschriften und 1000 Talkshows, sondern du hast deinen Job geliebt, geschätzt und auch dein Privatleben geschützt.
Mhm.
Das wäre jetzt ja ein kompletter Wechsel, wenn du jetzt nur noch Filme hinter der Kamera machst, obwohl ja Regisseurinnen auch alle mehr in den Fokus rücken, zum Glück, für die tolle Arbeit, die sie alle machen. Aber würde dir das schwerfallen, dieses andere Leben komplett zurückzulassen?
Du meinst so glamour-mäßig?
Ja, in the public eye, ne? Also du bist ja ein Superstar. Also
weiß ich nicht, aber nein, ich fände es natürlich super. Also, aber du, wo wir gerade davon sprechen, was jetzt Home zum Beispiel angeht, bin ich die Einzige, die diese ganze PR jetzt macht, nicht? Wo ich mir auch denke, könnte ich mal die Schauspieler jetzt mal mehr und alle? Nein, aber die wollen mit dir reden. Das finde ich irrelevant. Also ich hole mir meine Satisfaction total woanders her. Und das brauche ich auch alles gar nicht mehr. Ich habe das ja, muss ja auch so sehen, wir sind ja auch keine 20 mehr, verstehst du, das habe ich ja alles schon gemacht. Natürlich will ich auch, ich will ja, dass meine Filme Preise gewinnen, ich will, dass meine Filme auf geilen Festivals laufen, dann bin ich ja in irgendeiner Kapazität auch da, ne? Also so ganz, ist einfach anders. Aber wie soll ich sagen, ich finde es schon cool, dass man hoffentlich, weiß ich nicht, so bestimmte Sachen muss man halt nicht mehr machen. Muss ich als Regisseurin in meinem Alter, muss ich irgendeiner Frauenzeitschrift erzählen, was bei mir in der Handtasche drin ist? Ich hoffe nicht. Das habe ich alles schon gemacht. Und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, das würde man mir als Regisseurin dann komischerweise eher nachsehen, dass ich das nicht machen möchte.
Ja, aber ich glaube, dass...
Eigentlich
dass,
bescheuert, ne?
Nee, was ich glaube, dass das Schöne ist ja, und das ist ja, da liegt ja so viel Kraft und Magie drin, zu reflektieren. Ne? Also ich bin jetzt nochmal, ich glaube, ein paar Jährchen älter als du, aber ich gucke eben auch zurück und denk so, ja, es gibt einfach gewisse Dinge, die würde ich definitiv nicht mehr machen, wie ich damals mit 20 oder 25 gemacht habe. Aber ich habe sie damals gemacht und das ist auch völlig frei. Ne? Also, und ich finde auch noch eine spannende Sache, weil mein Bruder und ich sind mal nach Los Angeles gezogen, das war 2003 für ein Jahr und er ist Schauspieler und ich bin ja so eine Fernseh-Quatschbirne. Ich bin ein Hybrid, genau.
Du bist ein Hybrid.
Und wir haben das da auch versucht und wir haben nach 12 Monaten gemerkt, das ist schwer, als Europäer in einer Stadt wie L.A. klarzukommen. Wir waren dann aber auch mitten in Hollywood in so einer WG, das war natürlich völlig falsch. Aber ist dir das leicht gefallen, aufgrund der Liebe nach L.A. zu ziehen oder wolltest du das ursprünglich gar nicht? Ich habe mal gelesen, dass du darauf gar nicht so richtig Bock hattest eigentlich auf L.A.
Ja, ach, meine ganze Genese, meine ganze Historie mit L.A. geht eigentlich so weit schon zurück. Ich habe eigentlich da zwei Anläufe gehabt, wie mit Game of Thrones. Yeah. Ich bin das erste Mal für länger gegangen, nachdem ich eine lange Beziehung beendet hatte in Deutschland. Das ist auch schon 20 Jahre her. Und dann war ich wieder zurück in Berlin und dann bin ich eigentlich, wie soll ich sagen, als wirklich Erwachsener gegangen. Und das ist jetzt 12 Jahre her oder so. Ne? Das ist dann schon was anderes. Also wenn du sagst, du bist mit deinem Bruder dahin und ihr wart wahrscheinlich noch jünger auch und habt dann auch wahrscheinlich Party gemacht und so, ist auch herrlich. Habe ich auch alles gemacht. Aber das ist, glaube ich, der Unterschied, ne? Ob man dann bleibt. Und das war ja auch erst nicht so klar. Das ergibt sich ja dann auch alles. Das sind ja alles auch irgendwie Prozesse. Und ja, ich habe am Anfang total Probleme gehabt mit Los Angeles. Ich glaube jetzt, wie soll ich sagen? Ich habe mal meine eigene Familie hier. Meine Kinder sind hier geboren. Man baut sich dann auch so eine Welt, man ist dann mehr, wie soll ich sagen, verankert natürlich, ob man will oder nicht. Und man über die Jahre sieht man und versteht man auch natürlich viel mehr so bestimmte kulturelle Unterschiede. Ja. Naja, man hat jetzt irgendwie Trump mitgemacht, diesen ganzen Scheißritter, 4 Jahre. Und auch vorher und nachher und all sowas. Also ich sehe viele Dinge jetzt milder und wie soll ich sagen, sehe ich auch anders. Ne? Einfach weil ich älter bin, vielleicht weil ich mich ein bisschen besser auskenne und weil ich verstehe, dass die Dinge sowohl in Deutschland, ist ja auch nicht ganz ohne, so wie hier, natürlich auch nicht so schwarz-weiß sind, wie man das immer gerne so sehen möchte. Ne?
Ja, aber das ist ja meistens so, ne? Dass du von außen einen ganz anderen Blick hast als von innen. Was ich so spannend fand, ist, dass mein Bruder und ich, sag ich mal, in Amerika, also wir sind ja beide amerikanische Staatsbürger, da auch drüben geboren, aber dass wir deutscher geworden sind im Exil, als wir hier sind. Weißt du, was ich meine? Dass man dann so, also jetzt nicht in der Korrektheit, aber dass es so Dinge gab, so Pünktlichkeit und dieses wischiwaschige Sappel, was in Los Angeles echt schwierig findest. Das haben wir da wirklich sehr ausgelebt, aber auch so kulinarisch, ne, irgendwie richtiges Brot. Keine Ahnung, du fängst ja an, so einen Quatsch zu machen. Mhm. Geht dir das auch so? Also hast du gemerkt, dass du in einigen Sachen deutscher geworden bist? Also deine Heimat vermisst, kannst du dir überhaupt vorstellen, wieder zurückzukommen?
Also erstmal zu der ersten Frage. Ich glaube, das ist ganz interessant. Das hat viel mit dem Umfeld zu tun, was man hier hat. Wenn du jetzt quasi als Tourist kommst, also auch nicht viele Leute kennst und auch nur relativ kurz da bist, dann fühlt man sich, glaube ich, deutscher, weil einem das auch so zurückreflektiert wird.
Ja, das stimmt.
Ne? Das habe ich natürlich nicht mehr. Ich bin die Franka. Die Leute kennen mich so, wie ich bin. Ja, in meiner Direktheit. Vielleicht ist das Deutsch. In meiner eigenbrötlerischen Art, ja, ich kenne hier mittlerweile, man hat auch immer das Gefühl, man ist der einzige Mensch, der so ist, wenn man nur kurz da ist. Mittlerweile kenne ich natürlich, meine amerikanischen Freunde backen auch Brot. Verstehst du? Also man ist dann irgendwann nicht mehr King of the Hill und man ist, die Leute nehmen einen ja so, wie man ist, ob du jetzt Deutsch bist oder irgendwas, und dann merkst du auch, naja gut, die Leute haben auch alle möglichen Freunde von überall her, nicht? Da ist einer Mexikaner, da ist einer African American, also man, wie soll ich sagen, man muss auch selber erstmal so, ja, diese Außensicht auf sich mal sein lassen. Weißt du, was ich meine?
Nee, das stimmt. Na, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst.
Weißt du, weil wenn du da recht, ne? So und so lange wohnst, dann bist du halt der Steven. Und, ne? Und der macht halt die Sachen so und so. Die Leute hier, die sind ja gar nicht so heftig im Labeln, dass die sagen, oh, der ist so deutsch. Das wissen die ja gar nicht oft, ne? Du bist einfach,
ja. Der Steven.
Ist, ja. Ja.
Nee, das ist ja auch schön. Ich glaube, das hat ja auch immer was damit zu tun, dass in deinem gewohnten Umfeld, durch die Historie, die du hast, hat halt jeder auch eine Interpretation deiner Aktion. Yeah. Ne? Also yeah. Er sagt dann, ja, das ist typisch oder nein, yeah. Das ist absolut gegen, ne, das ist so nein, also das würde er niemals so sagen oder machen.
Aha, genau.
Also ist schon echt immer absurd. Nein, aber ich finde, aber könntest du dir denn vorstellen oder könntet ihr euch vorstellen, nach Deutschland zurückzukehren, oder ist das überhaupt gar keine Diskussion momentan?
Das wäre sehr ignorant von mir, weil mein Mann ist Amerikaner, der will natürlich auch arbeiten und deshalb findet natürlich die Arbeit von ihm natürlich hier statt. Ne? Also das ist für den ja, der kann ja gar nicht arbeiten, auf Deutsch und so kann er ja gar nicht arbeiten. Und im Moment ist unser Leben natürlich nicht so. Ne? Also wir leben hier, die Kinder sind in der Schule und so. Natürlich muss man immer gucken, wo einen die Arbeit hin verschlägt. Das muss man sich auch irgendwie, muss man natürlich organisieren und das ist dann idealerweise so, dass man mal ein paar Monate hier ist als Familie und da muss man sich halt irgendwie organisieren, ne? Mit Homeschooling oder keine Ahnung. Und dann ist man halt ein paar Monate dort oder so. Das wird sich so ein bisschen zeigen jetzt, wenn sich alles wieder zusammensetzt, wo es einen so hinverschlägt. Ansonsten ist es oft so, dass ich natürlich dann alleine in Deutschland bin, wenn ich da Sachen zu tun habe. Und das ist manchmal ehrlich gesagt gar nicht so übel, ne?
Nee, alleine also, es hat auch Vorteile in der Ferne.
Ja.
Weißt du, ich würde gerne noch einmal ganz kurz drüber sprechen, was so ein bisschen auf deine Karriere eingehen, weil es ist so spannend. Ne? Also alle sprechen ja von Lola Rent, du hast ja schon vorher auch Filme gemacht und das war ja so der Knall. Und dann finde ich es so spannend, ist das so sukzessive immer hin und her gesprungen. Ne? Dann gab es Bin ich schön, dann gab es Anatomie, Der Krieger und die Kaiserin, alles Filme, ich habe das ja alles verschlungen. und dann auf einmal sowas wie Blow, ne? der ja wirklich ein beeindruckender Film war, der ja auch so ein bisschen was mit Sopranos, sag ich mal in Anführungszeichen, zu tun hat. Aber dann kommst du wieder zurück und dann kommt die Bourne-Identität, dann machst du Anatomie 2, dann machst du, also das ist ja schon spannend, wie das alles so, hast du das Gefühl, es hat dich so überfahren? Oder ich sehe da einen totalen Plan hinter, wenn ich mir das angucke. Aber hattest du den?
Nee, überhaupt nicht. Das war manchmal einfach, ich war auch total jung. Ne? Das hatte einfach auch zu tun mit zum Beispiel, man hat mir mal, ich glaube, diese Serie Alias damals, ne? Mit Jennifer Garner. Jennifer Garner ist nur ein Beispiel, was ich jetzt erzähle. Ja? Also so wie lapide das ist und wie banal. Und Jennifer Garner war irgendwann schwanger und dann haben die für eine Staffel im Grunde so eine Hauptrolle gesucht und haben mir das angeboten. Und ich hatte gerade einen Boyfriend in Berlin und war total happy und hatte eine neue Wohnung und dachte mir, Nö, ich habe aber gar keinen Bock jetzt nach Los Angeles. Und da habe ich das nicht gemacht. Und außerdem, wow, meine Karriere ging gut, und habe ich was anderes gemacht. Ja, also so war das tatsächlich zum Teil. Ich war auch ein bisschen verwirrt.
Aber das heißt, du bist da...
Ja.
Ja, aber entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber ich finde es total klasse. Das heißt, du hast da einen ganz klaren Kompass dann auch, ne?
Ich habe einfach so Pipi Langstrumpf-mäßig gemacht, was mir gefällt. Und war natürlich aber auch, wie soll ich sagen, mein innerer Weg war insofern auch gestärkt und geebnet, weil ich ja natürlich auch toll und viel gearbeitet hatte in Deutschland. Und ich glaube, ich hatte in dem Moment halt so jung, wie ich war und so verwöhnt, wie ich da war mit der Arbeit. Ich hatte keine Fragen offen, weißt du? Ich war doch happy. Ich hatte einen Boyfriend und weißt du so, ich wollte halt gar nicht jetzt irgendwie weg da. Das war viel zu kompliziert, weil der war irgendwie in der Schule, in keine Ahnung, in der Filmschool oder so. Der konnte dann gar nicht da weg. Und dann, ja, dann habe ich gedacht, na, dann mache ich das halt nicht. Also so, ja. Man würde das heute vielleicht anders diskutieren oder sehen.
Nee,
aber,
gar nicht.
Oder nicht, ja. Aber ja, also ich glaube, die größte Errungenschaft der Karriere war eigentlich, dass ich persönlich das Gefühl hatte, ich kann auch Nein sagen. Natürlich sind meiner US-Agentin die Haare ausgefallen, ja. Die hat total gekotzt.
Ja, aber das ist das, also wenn du das in so jungen Jahren drauf hast, Nein zu sagen, das ist immer mein größtes Problem gewesen, weil du ja bei ganz vielen Sachen um die Ecke etwas witterst, was noch erfolgreicher sein könnte als das, was du vielleicht gerade gemacht hast oder auch nicht. Aber das hatte ich ja nie angetrieben. Aber diese Sachen, also wenn du zurückguckst, so Blow und die Bourne-Identität, ich meine, das sind ja auch zwei coole Typen, ne? Also Johnny Depp und Matt Damon ist ja auch jemand, der auch ganz viel Zeit in Berlin verbracht hat. Das ist doch schon irgendwie cool. Oder Che mit Soderbergh, ne? Mhm. Also das sind ja total geile Erfahrungen,
ja,
oder?
Das hat alles super Spaß gemacht. Ja, mit Benicio in Che, das war schon lustig, wie man da irgendwie in Spanien rumgesessen ist, mit diesen ganzen Typen da im Wald und so. Das sind schon so Storys auch, klar. Und natürlich vor allem auch Born und so die Zeit da in Paris und oh Gott, aber ist auch ewig her, ne? Aber toll, ja, dass man es gemacht hat, ja klar, das ist natürlich schon, ich habe auch noch Freunde hier, nicht jetzt Matt oder so, aber die damals da mitgearbeitet haben und so, wo wir auch oft sagen, oh Gott, sag mal, weißt du noch damals, wie wir in Indien waren und dann, ne? Also das ist schon, sind schon auch lustige Storys auch da aus der Zeit, total.
Ja, aber ich finde, das Schöne ist, und ich glaube, das ist, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn man mal zurückguckt und so ein bisschen reflektiert, hat das einfach auch ganz viel Tolles, weil es wird selber zu so einem eigenen Film, weißt du, was ich meine? Man guckt sich das an und denkt so, nein, ach Quatsch, das ist doch überhaupt gar nicht passiert, aber es ist alles passiert.
Ja.
Gibt es denn durch das, was du da jetzt auch erzählt hast, durch diesen inneren Kompass und das auch Nein sagen können, was ich total bewundere, hast du dir denn da auch große Ziele gesteckt? Also gibt es schauspielerisch etwas, was dich total reizt, was du gerne mal machen möchtest? Also so wie dein Mann 20 Kilo sich runterhungern und an seine physischen Grenzen gehen?
Ja, schauspielerisch im Moment nicht, ehrlich gesagt. Das ist einfach nicht so, wie soll ich sagen, das ist halt nicht so mein Fokus gerade, ne? Ich gucke wirklich drauf, wann kann ich wieder Regie machen, was mache ich als nächstes.
Gibt es da schon was in der engeren Auswahl?
Wie soll ich sagen, wenn man sehr fokussiert ist auf das eine, dass man so ein bisschen fünfe gerade sein lässt beim anderen. Und das kann manchmal ganz schöne Rollen bringen, ja, wenn man jetzt ein Angebot, hatte ich direkt vor Home, da waren wir schon in der Pre-Production fast, habe ich irgendwie so ein paar Episoden gemacht bei so einer Serie, die hieß Claws. Da habe ich eine russische Killerin gespielt, Mörderin gespielt, ja. Und diese Serie war total wack, die war super crazy. Und ich habe das halt so gemacht, weil, weiß nicht, weil man irgendwie immer so gewartet hat. Ach so, genau. Und meine Castingfrau von meinem Film, die hat auch diese Serie besetzt und hat gesagt, sag mal, hast du da nicht Bock drauf? Das hast du jetzt noch ein bisschen Zeit, mach das noch. Und dann war ich in New Orleans und habe das gemacht. Und dadurch, dass das gar nicht so mein Hauptaugenmerk war, habe ich so einen Spaß gehabt. Und die Rolle war so geil, dass die wollten, dass ich eine ganze Serie, die nächste Staffel auch noch mache. Das ging dann nicht, weil ich ja Regie geführt habe. Aber so kann es manchmal gehen, meine ich nur, weißt du?
Weil du nicht so verkrampft warst.
Ja, genau, weil ich nicht so verkrampft war, genau. Ja, oder weil es nicht so, ja, gesucht und gefunden, sondern das ist mir so zu mir gekommen und hat dann gesagt, ja, ach, ja, man hat es nicht so, auf Englisch sagt man schon overthinking. Ja, man hat es nicht so, nicht zu viel drüber nachgedacht. Hat es einfach
gemacht. Wenn man dann vielleicht auch seinen Fokus zu stark darauf legt und dann jegliche Entspannung verliert. Und das ist ja ganz häufig so. Ich benenne das gerne als etwas, dass ich sage, mir ist in meinem Job mittlerweile nicht egal, aber ich habe keine Angst, Fehler zu machen. Weißt du, was ich meine?
Weil man es interessant findet, wenn was mal was Unvorhergesehenes vielleicht passiert, ja?
Ja, ich glaube, man muss sich einfach irgendwann damit auseinandersetzen. Das hast du ja beim Regieführen, beim Schauspielen auch gehabt. Man ist ja nicht perfekt. Du kannst ja alles im Vorwege planen und machen, wie du es willst. Am Ende entstehen dadurch, dass einfach so viele Menschen an so einer Geschichte arbeiten, ja immer mal so Kleinigkeiten, die unerwartet um die Ecke kommen. Und ich glaube, wenn man sich selber über das den Kopf zermartert, verliert man komplett die Kontrolle. Und ich habe einfach gesagt, gut, ich weiß, dass es nicht immer klappt und deswegen schaue ich einfach mal, was dann passiert. Mhm. Und ich habe jetzt auch, wie du, weiß ich einfach, ich mache das schon lange und es gibt so ein paar Sachen, auf die ich zurückgreifen kann und dann versuche ich die just wing it, wie man so schön sagt.
Genau,
ja, ne?
Genau.
Mhm. Und manchmal geht es auch das in die Hose. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom und da geht es so ein bisschen um vielleicht auch herauszufinden, welche Dinge dir auf deinem Weg bisher geholfen haben. Was hat dir denn, würdest du sagen, beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen? Ist es das Nein sagen?
Ja, ich glaube, dass man einfach manchmal auch so einen Moment warten muss, weil es gibt immer Leute um einen rum, die dann eine Antwort erzwingen wollen und einen so irgendwie indoktrinieren wollen und einem gar nicht viel Zeit geben wollen, nachzudenken. Also ich glaube, Nein sagen auch in dem Sinne, dass man sagt, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und dass man einfach weiß, dass das auch cool ist. Weißt du? Wenn man sagt, nee, das möchte ich jetzt aber nicht, jetzt warte ich erstmal einen Moment. Und dass das auch in Ordnung ist. Dass man das einfach für sich jetzt mal so einbucht. Ja,
ja, aber ist
also ich
das
finde
etwas,
das immer respektabel, wenn das jemand zu mir sagt.
Ja, absolut.
Ich finde das respektabel, ja.
Absolut. Hast du das aus dem familiären Umfeld mitbekommen? Also ist das ein Teil deiner Erziehung auch? Oder selber?
Ich glaube, das musste ich einfach irgendwann in dieser ganzen Lola Rent, all diesem ganzen Wahnsinn, der da aus meiner Sicht auch passiert ist. Ich habe das ja zum Teil, das ist ja über 20 Jahre her, aber habe ich mit einer Freundin gesessen und Leute kamen an den Tisch und haben sich einfach dazugesetzt und haben irgendwas erzählt und Fotos gemacht, wo man einfach sagen muss, was ist denn hier los? Das geht jetzt aber nicht. Ja, also
nee, zu Recht.
Für mich, aber ich musste das natürlich auch für andere tun, die mit mir gemeinsam irgendeiner Situation waren, damit das auch okay war. Ne? Also
ja, und vor allen Dingen, die ja nichts dafür können.
Ja, die nicht
weißt, was ich
genau,
meine?
Die können nichts dafür, ja, genau.
Also sie wollen ja Zeit mit dir verbringen und nicht mit 25 Leuten, die sagen,
ist ganz
schön
kompliziert,
guck mal das.
Wenn man da nie mit zu tun hat, dass man sowas machen muss, plötzlich denkst du so, oh shit, was ist denn jetzt los? Ach so, ich muss jetzt was sagen. Okay, also ich muss das jetzt mal irgendwie handeln hier, weißt du?
Also
das ist
Learning
schon,
by Doing war das.
Ja, so ein bisschen schon, ja. Dass man einfach, weißt du, du hast so plötzlich so ein komisches Gefühl im Magen, dass man auch sagt so, oh, jetzt, oh, Moment mal kurz hier, muss ich mir irgendwas adjusten, muss man irgendwas ändern jetzt hier an der Situation, damit das wieder okay ist.
Ja, total. Aber ich glaube, da geht es ja auch immer darum, wer ist da aus deinem Umfeld dabei? Und das wirkt ja bei dir auch so, man gewinnt immer neue Freunde dazu und Freundschaft hat ja nicht unbedingt was mit Quantität zu tun, sondern immer mit Qualität. Aber ich kenne meine besten Freunde halt, seitdem ich in der ersten Klasse bin und meinen ältesten Freund sogar noch ein Jahr davor aus dem Kindergarten. Und da ist einfach das unfassbar. Und ich bin ja bei weitem nicht in der Liga, wo du spielst, aber denen ist das halt völlig Latte, ne? Die wollen dann einfach mit mir Zeit verbringen und das ist das Schöne. Die lachen sich dann immer kaputt, wenn irgend so ein Quatsch passiert, für den ich ja dankbar bin, weil ich mache es ja für die Zuschauerinnen, aber ich weiß genau, was du meinst. Es gibt ja Ratschläge, die sind sehr wertvoll und helfen einem, aber es gibt auch Ratschläge, auf die man gerne hätte verzichten können. Gibt es da einen?
Oh Gott, da gibt's bestimmt ganz viele. Da müsste mir jetzt nur einfallen. Also war so ehrlich gesagt, Sachen, die irgendwie so Quatsch oder Mist sind, die merke ich mir natürlich nicht, ne?
Aber so wirkst du auch. Ich finde das total cool, Franka, das einfach von dir auch mal zu hören. Aber da bist du auch, da bist du so ein Bulldozer, ne? Da kommt jemand von der Seite und sagt dir irgendeinen Quatsch und dann sagst du auch, das ist Quatsch. Oder?
Ich bin einfach total pragmatisch und was soll man damit anfangen, ne? Also manchmal muss man mal kurz drüber nachdenken, aber ja, keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts ein. Also Quatsch wird einem ja alle nasenlang und überall erzählt.
Gibt's denn auf der anderen Seite einen Ratschlag, den du ganz besonders in deinem Herzen trägst?
Ich weiß noch, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Moment jetzt wieder zusammenkriege. Ich war mal, das war auch im Zuge von Lola Rent, war ich irgendwie mit Tom in New York oder so und ich glaube, es war im Rahmen von einem Festival und da kam irgend so ein Mann an eigentlich total nett. Es war auf der Straße, aber der war irgendwie auch, hatte, glaube ich, den Film gesehen oder so und der sagt dann so, oh Mann, herzlichen Glückwunsch, hat mir also ganz viele Komplimente gemacht, total nett. Und dann habe ich sofort angefangen, so ja, aber irgendwie habe diese Komplimente nicht so richtig angenommen. Dann hat er so ein bisschen streng, der meine Hand genommen hat, gesagt, you have to learn to take a compliment. Just say thank you. Ja, also der hat gesagt, nimm das doch einfach mal an und sag einfach danke. Mehr brauchst du gar nicht sagen. Und das hat irgendwie mich total beeindruckt und da hat er total recht mit. Und das habe ich manchmal auch gemerkt bei Freunden, auch aus der Branche, die vielleicht einen Preis gewonnen haben und die dann so, oh ja, aber, wo ich gesagt, nee, komm, es ist einfach geil. Du freust dich jetzt einfach mal gefälligst. Und Punkt. And scene.
Gut.
Ja? Weißt du, was ich meine?
Ja, aber da hat er absolut recht. Ne? Man verfällt dann immer gleich in dich. Nein, ach Quatsch.
Ja,
nein,
aber nee, habe ich doch gar nicht alleine. Nein. Ja.
Ja, genau, da waren ganz viele. Nee. Ja. Einfach mal annehmen. Ja. Finde ich einen super Tipp. Mhm. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Gesundheit, klare Haut. So blöd sich das anhört. Gesundheit, vor allem nach der Pandemie jetzt natürlich. Ne? Mhm. Das glaube ich so, das darf man, glaube ich, nie so als gegeben hinnehmen. Und da denkt man jetzt manchmal schon zurück, mein Gott, nochmal mit 20, was man alles für einen Quatsch gemacht hat, da hat man jetzt vielleicht noch mit zu tun oder so, ne? Oder wenn man doch klüger gewesen wäre und hätte sich schon gesünder ernährt und so. Zeit, glaube ich.
Aber du bist ja Veganerin und das schon lange, oder?
Bin ich nicht mehr, oh Gott.
Bist du nicht mehr?
Sag's keinem weiter. In der Pandemie, ich kann das nicht sagen, was passiert ist. Ich glaube, es war einfach so ein bisschen Tits up in der Pandemie, alles so upside down. Ich habe irgendwie irgendeine Deficiency gehabt oder so und ich musste plötzlich, ich kann dir das nicht anders erklären.
Ein Ochsen
ich
essen.
Ja, ich musste einen Ochsen fressen. Ich esse jetzt ein bisschen wieder so grass-fed Beef und Hühnchen. Okay. Sorry, meine veganen Freunde. Ich finde vegan nach wie vor einen guten Lifestyle, aber im Moment brauche ich irgendwie was anderes. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man mich das mal sagen hört.
Aber das ist ja vielleicht ein Yearning deines Körpers, der dann die Überhand genommen hat. Ne?
Ja,
also es ist dann
auch,
ja vielleicht auch, und ich möchte damit niemanden auf den Schlips treten, aber vielleicht dann ja auch der richtige Schritt in der Sekunde.
Für mich in dem Moment, ja. Genau.
Gut, also das würdest du nicht als deinen größten Erfolg betiteln, dass du jetzt wieder nicht mehr vegan lebst. Aber was würdest du denn als deinen größten Erfolg betiteln?
Ach Gott, keine Ahnung. Das ist alles so relativ. Ne? Also eigentlich wünscht man sich ja, gerade wenn man Kinder hat, möchte man einfach ein super Eltern sein. Nicht? Man möchte eigentlich alles richtig machen und die glücklich machen und alle Schmerzchen und Zipperlein möchte man weiß ich nicht, alles auf sich nehmen. Ich glaube, das ist so irgendwie das Feld, was mich, wenn überhaupt, irgendwie umtreibt, wo ich Superwoman sein möchte. Alles andere ist mir nicht mehr so wichtig. Ich meine, natürlich, ich möchte gerne als Regisseurin richtig fett durchstarten. Ich möchte Erfolg haben als Regisseurin. Ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte noch ganz viele Filme machen. Und ich glaube, so an den Punkt zu kommen mit 46 ja immerhin, dass man sagt, ja, ich mache jetzt nochmal, ich fange nochmal eine neue Karriere an.
Ich finde es total cool.
Finde ich auch cool irgendwie, aber hoffe natürlich auch, dass es belohnt wird, ne? Dass man so irgendwie diesen Weg nochmal eingeschlagen hat. Aber hier zu sein, ist vielleicht auch eine Errungenschaft, ja.
Absolut. Hier kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen, die mein Vater uns mal angedient lassen hat. Und zwar hat einer seiner ältesten Freunde, der war Rechtsanwalt, lange Jahre, und hat dann irgendwann gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf und hat mit Anfang 40 Medizin studiert.
Aha.
Und ist Hautarzt geworden. Ist einer der besten Hautärzte der amerikanischen Ostküste.
Ach.
Ist jetzt in einem hohen Alter, praktiziert immer noch aus Spaß. Aha. Aber und das fand ich immer beeindruckend, diese Geschichte, weil es wird dann immer gesagt, so, nee, du bist ja viel zu alt, lass doch mal. Warum? Einfach machen, oder?
Man hat vor allem natürlich auch nur ein Leben, nicht? Also man hat diese, weiß ich nicht, 80 Jahre vielleicht oder so, ja, die man so geschenkt kriegt. Und man verbringt eigentlich, das schwant mir jetzt gerade so, oder merke ich so, dass man denkt, man verbringt ganz schön viel Zeit, oder verschleudert ganz schön viel Zeit damit, dass man eigentlich immer in so Dinge reinpurzelt, nicht? Oder so Sachen passieren einem so. Und man denkt, mein Gott, nochmal. Also eigentlich lebt man jetzt fast bewusster, dass man denkt, naja, ich bin jetzt so ungefähr auf der Mitte angekommen, ja?
Ja.
Jetzt muss ich aber mal richtig hier mal der Chef sein und mal richtig hier die Dinge in die Hand nehmen, dass ich jetzt in der zweiten Hälfte zusehe, dass ich auch wirklich das mache, was ich auch wirklich will, ja.
Genau, aber ich finde, das ist die richtige Einstellung. Die habe ich ehrlich gesagt auch.
Ja.
Du hast von einem Leben gesprochen. Ich habe noch eine Frage, und zwar die Abschlussfrage, liebe Franka. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Es kann ein fiktiver Titel sein, es kann ein bestehender Titel sein.
Do the Work.
Do the Work. Als Aufforderung.
Keine Ahnung. Oder als, weiß ich nicht, so einfach, ist mir jetzt so spontan eingefallen.
Finde ich sehr schön. Do the work. Do the work und in Klammern and have a lot of fun.
Genau.
Franka, ich habe mich sehr gefreut. Ich hätte jetzt noch 85 Fragen. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich drücke dir so doll die Daumen, dass Home das für dich wieder bringt an den Kinokassen, also die Erfüllung, und vor allen Dingen freue ich mich auf all das, was da kommt, vor und auch hinter der Kamera. Also genieß es, mach weiter so. Ich bin ein Riesenfan.
Oh, danke
und,
dir. Ich auch.
The sky is the limit, meine liebe Franka.
In diesem Sinne.
Alles Liebe nach Los Angeles und bis ganz bald. Hoffentlich
bis
persönlich.
Bis bald. Alles Liebe. Ich danke euch, ja?
Danke dir, Franka. Tschüss.
Tschüss.